Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde des Stadttheaters, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne, in der wir uns heute ganz intensiv mit Krimis beschäftigen. Und das tun wir natürlich aus ganz bestimmtem Grund, denn am Dienstag, den 14. März, kommt bei uns einer der wohl besten und bekanntesten Kriminalromane der Schweizer Literaturgeschichte auf die Bühne. Die Rede ist von Friedrich Dürrenmatts »Der Richter und sein Henker«. Wir wollen heute aber nicht nur über Dürrenmatts genialen Roman und die sehenswerte Produktion des Altonaer Theaters aus Hamburg sprechen, sondern auch über das Genre des Krimis an sich. Wir wollen der Frage nachgehen, was uns an Krimis so fasziniert, warum wir Krimis immer wieder verfallen und woran man gute und weniger gute Krimistoffe erkennt in der Literatur und auf der Theaterbühne natürlich. Machen Sie es sich also gemütlich, wo auch immer Sie uns gerade hören, wie an einem ruhigen Sonntagabend. Sei es im Radio, im Kino oder im Fernsehen, kein Tag vergeht ohne einen Mord. Beinahe jeden Sonntag band der Tatort zur Hauptsendezeit rund 10 Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte. Und nicht nur das, das deutschsprachige Fernsehen zählt jährlich rund 5000 Fernsehtote in allen möglichen Sendungen und Formaten. Krimis sind die Top-Favoriten des Publikums. Mit der Folie der Verbrechensaufklärung kann eine ganze Palette von Themen abgedeckt werden. Von organisierter Kriminalität bis zur häuslichen Gewalt, vom Milieu auf dem harten Pflaster der Straße bis zu Korruption in den Teppichetagen der Wirtschaft. Krimis spielen auf allen Stufen und Ebenen unserer Gesellschaft. Sie beleuchten Privates und Politisches, unser Gemüt und unsere Gesellschaft. Und das natürlich nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der Literatur. Kein literarisches Genre ist so beliebt und so unverwüstlich wie der Kriminalroman. Gemäß dem Börsenblatt des deutschen Buchhandels machen Krimis seit Jahren stabile 25% des gesamten Umsatzes mit Büchern aus und sie sind das bei den Lesern unangefochten beliebteste Genre. Und auch auf der Theaterbühne funktionieren Krimis immer wieder hervorragend, wenngleich sie nicht eine so wichtige Position in den Spielplänen der Theater einnehmen. Aber immerhin ist das meistgespielte Stück im Londoner West End Agatha Christie's The Mousetrap? Na was wohl? Natürlich ein Krimi. Von Sherlock Holmes bis Ferdinand von Schirach, von Tatort bis True Crime, Krimis haben Hochkonjunktur. Und wir wollen heute auch herausfinden, warum. Das tun wir gemeinsam mit einem echten Kenner dieses Genres, denn unser heutiger Gast ist nicht nur kriminalistisch belesen und bewandert, er schreibt auch selbst erfolgreich Kriminalromane, die rund um Schaffhausen und den Rheinfall spielen. Zudem ist er als Regisseur und Drehbuchautor tätig und somit kann ich mir für das heutige Thema gar keinen besseren Gesprächspartner vorstellen. Am besten stellt er sich Ihnen kurz selbst vor.
Ja, hallo, ich heiße Walter Millens, ich schreibe tatsächlich Krimis, ich schreibe Hörspiele und Theaterstücke und ich inszeniere Theaterstücke. Ich mache eigentlich alles, was mit Geschichten zu tun hat und ich schreibe und lese am liebsten halt Geschichten, wo jemand ums Leben kommt.
Da bist du wirklich ein Experte, Walter. Herzlich willkommen für die Frage, was fasziniert uns an Krimis? Warum brauchen wir immer eine Leiche und einen gelösten Mordfall? Hast du da eine Erklärung für?
Ja, ich glaube, mit so einem Verbrechen gerät die Welt, also das Biotop in dem Buch, also die Welt gerät aus dem Lot und muss wieder irgendwie gerichtet werden, damit wieder alles schön aufgeht am Schluss. Ich glaube, das ist der einfache Mechanismus.
Also ersetzt quasi die göttliche Ordnung von also ich sage jetzt mal, Gott ist tot, wir gehen nicht mehr in die Kirche und wir brauchen dann trotzdem irgendwie ein Referenzmodell, ein System, in dem dann irgendwo Recht und Ordnung wiederhergestellt werden.
Genau. Oder? Ja, ich glaube, das ist der Mechanismus.
Ja. Es gibt ja auch so diese psychologische Erklärung, dass man ganz gemütlich am Sonntagabend auf der Couch in die allertiefsten Abgründe menschlicher Psyche und menschlichen Verhaltens schauen kann. Das ist ja schon absurd, ne? Man sitzt da zu Hause und dann geht's immer um Kapitalverbrechen, wie anderen Leuten das Leben genommen wird. Mhm. Obwohl der Tod ja bei uns gesellschaftlich eigentlich zu großen Teilen ja verschwiegen, ausgespart, tabuisiert wird.
Ja, ja.
Da ist es ein riesiges Thema. Ne?
Ja, ja, aber zum Glück, es betrifft mich ja nicht. Es sind immer die Figuren in den Geschichten.
Mhm. Hast du dann zum Beispiel so Kommissare, die du ganz besonders spannend findest, wo du denkst, ah ja, das ist eine Figur, der bringe ich sehr viel Sympathie entgegen, die finde ich jetzt, ja, die interessiert mich. Das ist
Also wenn ein Krimi gut geschrieben ist, dann ist mir der Kommissar oder die Ermittlerin oder wer auch immer, ist mir dann auch sehr nah und sehr sympathisch. Mhm. Ich glaube, das ist total wichtig, weil das ist ja mein Stellvertreter oder meine Stellvertreterin im Buch, in der Geschichte drin.
Ja, du bist als Regisseur tätig gewesen in ganz vielen Projekten, machst auch sehr viele Projekte mit Laientheater. Du hast zum Beispiel Wachtmeister Studer, ein Wachtmeister Studer-Krimi inszeniert im Schaffhauser Sommertheater, die Fieberkurve. Und jetzt hast du eben diese vier Schaffhauser-Krimis geschrieben, Tod im Rheinfall, Tödlicher Sog, Blutroter Rhein und zuletzt Rheinfall-Rache. Was macht aus deiner Sicht neben der Figur eines guten Ermittlers oder einer guten Figur, in die du dich reinversetzen kannst, einen guten Krimi aus? Was sind so die Hauptzutaten für einen guten Krimi?
Oh, wow. Es braucht einen spannenden Fall, der vielleicht auf den ersten Blick ziemlich offensichtlich ist und am Schluss dann war es halt ganz anders, als man sich das gedacht hat. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, dass man so ein paar Momente hat, wo die Geschichte so einen Haken schlägt, wo man denkt, ja, stimmt. Und dann geht's wieder in die andere Richtung. Ich glaube, das macht einen guten Krimi aus.
Und welche Autoren oder welche Ermittlerfiguren liest du am liebsten oder schaust du am liebsten? Gibt's da Vorbilder auch?
Ja, ich schaue, also eben den Dennis Lehane, den Autoren aus Boston, den mag ich sehr gut, mit dem Patrick Kenzie und der Gennaro-Serie. Der hat zum Beispiel auch das Drehbuch geschrieben für Shutter Island, das dann Scorsese verfilmt hat. Den mag ich sehr gut, das sind wirklich schöne Figuren. Dann den Jo Nesbø mag ich sehr gut, mit dem Harry Hole, der ermittelt, der immer wieder völlig in Alkohol versinkt und dann wieder kommt und total cool ermittelt und wirklich tough. Momentan schaue ich Slow Horses auf Apple TV. Das sind so ausgemusterte MI5-Agenten, die in irgendeinem lottrigen Bude ihr Leben verbringen müssen und eigentlich dazu verdammt sind, nichts zu machen. Und ihr Chef, der Jackson Lamb, der raucht, der isst Nudelsuppe, dass es ihm ums Gesicht schlabert. Aber am Schluss lösen sie die Fälle, auch Fälle, die das MI5 dann zu vertuschen sucht.
Ich habe noch ein paar Gretchenfragen vorbereitet für dich. Einfach Entweder-Oder-Fragen.
Ja, ist gut.
Bitte ganz spontan zu reagieren. Mhm.
Die Gretchenfragen.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Bier oder Wein?
Wein.
Sekt oder Selters?
Sekt.
Buch oder E-Book-Reader?
Beides.
Nicht nur das papierne Buch, sondern auch
ich habe immer einen
Reader
dabei, ja. Mhm.
Sean Connery oder Roger Moore?
Sean Connery.
Lupe oder DNA-Abgleich?
DNA-Abgleich.
Jules Maigret oder Hercule Poirot?
Boah, das ist schwierig. Poirot.
Sherlock Holmes oder Miss Marple?
Miss Marple.
Stefan Gubser oder Matthias Gnädinger?
Ja, Gnädinger.
Wachtmeister Studer oder Kommissar Hunkeler?
Ja, Studer.
Den Mord aufklären oder ein offenes Ende lassen?
Aufklären.
Definitiv.
Mhm. Mhm. Ja.
Ja, ich denke auch. Ja. Das
andere ist feig.
Dann, die nächste Frage wäre, den Mord schon am Anfang zeigen und dann anderes erzählen oder den Mord wirklich erst am Ende aufklären?
Naja, also wenn ich schreibe, bringe ich den Mord ziemlich am Anfang rein, dass man weiß, oh, hoppala, das muss wieder, man muss einfach wissen, was da passiert ist, das muss wieder aufgeklärt werden, ja.
Mhm. Mhm. Kommen wir zu deinem aktuellen Buch, Rheinfall Rache.
Mhm.
In wenigen Worten, worum geht's?
Ja, da reichen, glaube ich, wenige Worte gar nicht so. Aber auf jeden Fall die Hauptfigur, das ist das letzte Buch in der Reihe. Kopp hatte in der Vergangenheit mal, er ist Journalist und hat so bei einer Boulevardzeitung gearbeitet und da hat er irgendwas so berichtet über einen Familienvater. Der konnte das nicht nehmen, der ist mit der ganzen Familie von der Brücke gestürzt. Und jetzt will ihn jemand dafür belangen und er weiß gar nicht so genau wer, weil es ist ja niemand mehr da. Und so wird in seine Vergangenheit gewuselt, abgesehen davon, dass auch neue Morde passieren, die jetzt aber auch irgendwie damit zu tun haben. Und am Schluss muss er wirklich, er muss dann auch mal springen.
Ist interessant, es ist also quasi kein der Cop und auch die Anna Galati, diese beiden Hauptfiguren, die sich auch in den vorigen Büchern, die auch in den vorigen Büchern eine wichtige Rolle spielen, die sind ja eigentlich nicht die Vertreter von Recht und Justiz, sondern das sind ja irgendwie, der eine ist Journalist und sie ist, was ist ihr Beruf nochmal?
Gar nichts eigentlich, sie hat alles gemacht irgendwie.
Die Polizisten, das ist irgendwie so ein bisschen etwas unbeholfene Lokalermittler.
Ja, genau.
Also es gibt so diesen klassischen Kommissar, gibt's bei dir in der Form nicht. Ich denke, Nein. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung.
Ja, das
oder?
Ist so, ja. Ja.
Du hast uns was mitgebracht daraus, und zwar die Szene, wo die Leiche gefunden wird und wirst uns jetzt daraus ein, zwei Seiten vorlesen.
Ja, genau. Ich fange ein bisschen früher an, und zwar der Straumann ist ein Polizist, er ist ein bisschen dürr, ist älter und hat eine jüngere Frau geheiratet, die ein bisschen korpulent ist. Und jetzt ist er natürlich da bei dem Toten und jetzt sind die Forensiker sind da und arbeiten, er hat ein bisschen Pause, geht ein bisschen herum im Tatort und kommt so auf seine Gedanken, bevor der Kopf auftaucht. Gut. Straumann hat einen Blick auf den Toten geworfen und war um ihn herumgegangen. Nun hatten die Forensiker Vorrang. Er hatte Zeit, alles durchzugehen. Seine Gedanken kreisten aber nicht um den Mord, sie beschäftigen sich mit dem Kühlschrank. Als er morgens aufgewacht war, wollte er etwas Butter aufs Brot schmieren, aber da war keine Butter mehr da. Auch fehlten Speck und Eier. Als er die Hunde fütterte, fiel ihm auf, dass auch deren Futter zur Neige ging. Dabei hatte er am Wochenende genügend eingekauft, mehr als genügend für die kommenden Tage. Es reichte nicht. Was das Hundefutter anging, war er nicht mehr ganz sicher, aber er erinnerte sich an den Speck und die Eier. Die einzige Erklärung war die, dass Marietta, also seine Frau, dass Marietta noch mehr aß als noch vor der Hochzeit. Er mochte Mariettas Rundungen, er mochte sie sehr, aber jetzt packte ihn die Sorge, dass seine Frau sich zu Tode fressen würde. Ihr Blutdruck war bereits erhöht und sie keuchte heftiger als er, wenn sie zusammen spazieren gingen. Er wusste nicht, ob er mit ihr reden oder einfach weiter beobachten sollte. Seine Gedanken schweiften weiter zu Kopp und den Fotografien. Hatte Kopp etwas zu verbergen? Falls Kopp etwas mit dem Tod seiner Ex-Frau zu tun gehabt hatte, musste Straumann der Sache nachgehen. Das Dröhnen eines starken Motors ließ ihn jetzt aus seinen Gedanken auffahren. Bald sah er Mosers Auto von der Straße abbiegen. Der Ferrari Testarossa hinterließ eine tiefe Furche im Kies, als er zum Stehen kam. Moser sprang heraus. Kopp blieb sitzen. Sein T-Shirt klebte am Rücken. Er war froh, dass sein Leben nicht auf der Straße ein Ende gefunden hatte. Nicht an einem Brückenpfeiler, nicht am Traktor, der den Vortritt missachtet hatte, und nicht zwischen zwei Lastwagen zerrieben auf dem Mittelstreifen. Er war etwas verängstigt, aber wohlbehalten in Schaffhausen angekommen. Moser war zu Straumann hingelaufen. Kopp nahm Finger um Finger vom Griff und sah die Hand an. Die Rillen im Plastik hatten sich in die Haut gegraben. Er lehnte sich zurück, atmete ein und aus und wartete darauf, dass sein Puls sich beruhigte. Der Kaffee und die Croissants stießen sauer auf. Als er ausgestiegen war, schenkte ihm Straumann einen langen Blick, bevor er mit Moser übers Absperrband stieg und zwischen den Gewächshäusern verschwand. Kopp wollte ihnen folgen. Ein junger Mann in Uniform versperrte ihm den Weg. Bedauere keinen Zutritt. Warum nicht? Befehl. Ich arbeite für die Zeitung. Ein weiterer Grund. Kopp zündete sich eine Zigarette an. Rauchend ging er dem Absperrband entlang. Bei einem alten Gebäude, es mochte eine Scheune gewesen sein, war das Band am Abflussrohr der Dachrinne festgebunden. Kopp ging weiter und um die ehemalige Scheune herum. Er folgte dem Weg, der dahinter zum Hauptgebäude führte. Ein Typ stand schief da, in ausgelatschten Winterstiefeln. Lange Haare bewegten sich im Takt des Besens, der über den Weg schliff. Er hörte zu wischen auf und hob den Kopf. Cobb sah in ein speckiges Gesicht, in dem sich die Lippen kaum merklich bewegten. Er führte Mittel- und Zeigefinger der rechten Hand zum Mund und wieder zurück. Cobb begriff, blieb stehen, schüttelte zwei Zigaretten aus der Packung. Eine verschwand hinter einem Ohr, die andere steckte der Typ sich an. Er blieb mit der hängenden Zigarette stehen und sah an Cobb vorbei den Weg zurück. Cobb wunderte sich und folgte dem Blick. Da war nichts. Der Mann setzte sich in Bewegung und ging zu den Parkplätzen. Den Besen zog er hinter sich her. Vor dem Haupteingang standen weitere Angestellte. Einige führten aufgeregte Telefongespräche, andere saßen still auf Bänken und einer Trockensteinmauer. Polizisten in Uniform und in Zivil blätterten in ihren Notizblöcken und notierten Aussagen. Ein kleiner Mann fuhr mit dem Velo vor. Cobb kannte ihn. Dr. Guzzi, der Polizeiarzt. Er stieg ab und schob das Velo hinter einem Polizisten her, der ihn ins Innere führte. Cobb ging ums Gebäude herum zum Personaleingang. Hier hinderten ihn weder Absperrband noch Uniform daran einzutreten. Die Tür war nur angelehnt. Es roch nach feuchter Erde. Auf einem langen Tisch wuchsen Keimlinge aus Plastikschalen. Durch ein Fenster sah er in eines der Gewächshäuser. Halogenscheinwerfer füllten es mit Licht. Mehr konnte Cobb nicht erkennen. Pflanzen versperrten die Sicht. Eine Tür stand leicht offen. Er gab ihr einen Schubs. Sie bewegte sich leise. Cobb schlüpfte hindurch und stand im Gewächshaus. Er blieb zwischen Grünzeug stehen und beobachtete Menschen in weißen Overalls, die sich bückten und hin und wieder eine Fotografie schossen. Straumann und Moser verständigten sich leise. Dr. Guzzis Velo lehnte an einem Blumentopf. Cobb reckte den Hals und suchte den Boden ab, so gut er konnte. Da war keine Leiche zu entdecken. Die Scheinwerfer warfen große Schatten an die Glasdecke des Gewächshauses. Cobb sah nach oben. An der Decke hing ein Mann, Arme und Beine ausgebreitet wie zum Flug, wie ein Fallschirmspringer im freien Fall. An den Fingern und an den nackten Zehen waren Federn festgebunden. Auch in den Ohren und in der Nase steckten welche. Die Augenlider wurden von kleinen Hölzchen, womöglich Streichhölzern, offen gehalten. Er drehte sich langsam wie die Blätter eines trägen Ventilators. Der ewige Flug. Cobb kannte den Mann. Er zog sachte sein Handy aus der Jackentasche und fotografierte den Toten, schlich sich rückwärts zurück in den Vorraum und von da ins Freie. Auf demselben Weg, den er gekommen war, gelangte er zu Mosers Ferrari. Cobb stockte. Eine große Frau im Blumenkleid stand daneben, in gebeugter Haltung, als würde sie das Innenleben des Wagens betrachten. Als sie ihn bemerkte, richtete sie sich auf und sah ihn an. Schöner Wagen, nicht wahr, Herr Cobb?
Wer diese Frau war und was das mit ihr auf sich hatte, das werden wir jetzt natürlich nicht erzählen. Ich finde, also was mich sehr beeindruckt hat und was mir auch sehr gefallen hat bei diesem Buch, es war jetzt genau eben die Schilderung wie in diesem Gewächshaus. Also das ist ein Betrieb, in dem Fischzucht und Landwirtschaft, Landwirtschaft zusammen kombiniert wird. Mhm. Man denkt dann natürlich in Schaffhausen unweigerlich an den Kundelfinger Hof. und man hat natürlich immer wieder bei diesen Krimis im lokalen Setting natürlich immer wieder Punkte, wo man sich ganz konkret festmachen kann an Orten. Was mich beeindruckt hat, ist einerseits so diese Schilderung dieses Ritualmords, also die man wirklich natürlich so aus diesen Fernsehserien oder so oder auch aus entsprechenden Büchern kennt und gleichzeitig diese Verankerung in diesem sehr klar provinziellen Schaffhauser Setting.
Ja.
Das hat mich wiederum auf Dürrenmatt gebracht. Mhm. Dürrenmatt hat am Bieler See gewohnt, oder in Neuchâtel gewohnt, zum Beispiel, der Richter und sein Henker spielt alles in Wurfdistanz von Dürrenmatts zu Hause.
Ja.
Also, da haben wir auch einen Autor, der quasi aus seiner lokalen Umgebung die Twanbach-Schlucht, in der Mord passiert, oder die Straße nach Ligerz und so weiter. Das sind alles Dinge, die sich quasi wirklich vor Dürrenmatts Terrasse abgespielt haben. Wie findet man so Stoffe im lokalen Umfeld und wie ist es dann schwierig, die dann doch wieder irgendwie besonders zu machen? Oder wie gehst du denn da vor?
Also ich würde vielleicht mal von der anderen Seite sehen. Also vielleicht war Dürrenmatt wie ich auch einfach ein fauler Hund und wollte sich nicht wegbewegen. Also und
das kann durchaus sein. Der Richter und sein Henker waren eine Auftragsarbeit. Mhm. Und die hat er wirklich nur zum Broterwerb geschrieben. Mhm. Erschien als Episodenroman im Beobachter.
Ja, genau.
Eine kleine Fingerübung und vielleicht hatte er wirklich keine Lust auf Materialrecherche und hat das genommen, was direkt vor ihm lag.
Ja, und das habe ich auch gemacht und damals gab es ja noch keine Lokalkrimis, also es gab, gab einfach Krimis. Das habe ich eigentlich auch gemacht beim ersten Buch. Ich habe gedacht, ich wohne hier, ich habe kleine Kinder, ich habe viel zu tun, ich kann gar nicht irgendwo hin, um zu recherchieren und habe in erster Linie gar keinen so Lokalkrimi geschrieben, vom Gedanken her. Ich habe ein paar Sachen erwähnt, die vielleicht hier vorkommen, aber nicht explizit. Und das Lustige war dann, wie die Leute das gelesen haben, haben sie gedacht, ah, ich weiß genau, wo das ist. Und die wussten das zum Teil besser als ich. Die haben das irgendwie hier hinein interpretiert. Das war ziemlich lustig zu beobachten.
Also ich finde ja sehr lustig bei der Schilderung von dem Newsroom von dieser Lokalzeitung, ja, für die der Kopp arbeitet, denkt man natürlich auch unweigerlich an die Schaffhauser Nachrichten.
Ja, natürlich. Ja,
das
klar.
Liegt natürlich sehr auf der Hand, obwohl es dann, das heißt glaube ich Schaffhauser Tagblatt Tagblatt oder so. Mhm. Das ist eine Parallelität, die ich hier gefunden habe, diese heimatliche Umgebung und auch die leichte Ironie, mit der dann umgegangen wird, mit der heimatlichen Umgebung. Dann gibt es noch andere Parallelen und zwar spielt das Essen eine große Rolle. Also bei Dürrenmatt sowieso, da wird ja immer der lokale Wein getrunken und da wird immer, man ist immer in irgendeiner Spelunke. Mhm. Es gibt auch bissige Hunde. Auch das gibt es bei Dürrenmatt und bei dir. Mhm. Also Zufall, oder?
Ja, das ist Zufall, ja. Also dieser bissige Hund ist eigentlich reingekommen, weil ich habe mal so einen Typen gesehen am Bahnhof mit so einem Kampfhund. Und der Typ war irgendwie, sah völlig harmlos aus und der Kampfhund völlig gefährlich. Und da habe ich gedacht, ah, das ist was. Und habe den dann eingebaut.
Mhm. Mhm. Eine andere Parallelität ist, dass bei dir, wie bei Dürrenmatt, die Figuren vor allem Nachnamen haben. Also sie werden ganz, ganz selten mit den Vornamen angesprochen. Man weiß zum Teil gar nicht, wie die heißen mit dem Vornamen.
Ja, genau.
Also bei Dürrenmatt ist es der Berlach, der Chanz, der Lutz und so weiter, der Gastmann. Und bei dir eigentlich genauso. Ist das ich finde das bei Dürrenmatt so typisch, weil er ja so, ja, also einerseits bewegt der Kommissar Berlach seine Figuren wie Schachfiguren auf einem Spielbrett, um seinen Gegenspieler, den Gastmann, am Ende zur Strecke zu bringen. Ja. Ist das eine Form, dass man sie ein bisschen entpersonalisiert oder wieso machst du das auch so?
Ich glaube, für den Leser ist es schon sehr schwer, die ganzen Leute immer wieder auseinanderzuhalten. Und wenn man einfach einen Nachnamen nimmt, ist es irgendwie einfacher, sich das irgendwie zu merken. Wenn man jetzt auch Vornamen dazu nimmt, dann wird das langsam ein bisschen, dann ufert das ein bisschen aus. Ich denke, ich habe das aus dem Grund gemacht.
Mhm. Ein weiterer Punkt, der ähnlich ist, ist das Thema der Rache. Also bei dir ist es ja schon im Titel angelegt, die Rheinfall-Rache. Bei Dürrenmatt, der Richter und sein Henker, ist es so, dass auch dort eigentlich gibt es einen Mord, der in der erzählten Zeit spielt, also in der Gegenwart der erzählten Handlung. Der Mord dient aber eigentlich nur als Folie für die Erzählung dessen, was viel, viel früher geschehen ist. Im Richter und sein Henker ist es so, dass der ermittelnde Kommissar Berlach mit dem Bösewicht Gastmann eine jahrzehntelange Fehde verbindet und er den Mord an dem Polizisten nur verwendet, um den Gastmann zur Strecke zu bringen. Und bei dir ist es so, dass dann auch quasi diese Vorgeschichte von dem Kopf, der da auch in gewisser Weise Schuld auf sich geladen hat, durch eine Berichterstattung oder durch das wenige Hinterfragen von der Berichterstattung, die dann dazu geführt und Suizid von einem Familienvater und seinen Kindern geführt hat, dass das zurückkommt. Also so diese nicht aufgearbeiteten, vielleicht verdrängten Dinge, die einen dann viel, viel später wieder einholen.
Ja.
Was findest du daran spannend, diese Dinge aus der Vergangenheit hervorzuholen?
Es ist eine schöne Art zu zeigen, dass die Helden in den Krimis auch nicht perfekt sind. Also jeder hat irgendwie Dreck am Stecken und mit diesen Vergangenheitsgeschichten kann man das sehr schön zeigen. Also bei mir war das der Grund, warum ich das hier so gemacht habe. Bei Dürrenmatt ist immer so, als hat es nichts mehr mit dem zu tun, dass er das Recht gegen die Gerechtigkeit stellt. Also das Recht genügt oft der Gerechtigkeit nicht. Und das finde ich sehr spannend. Das habe ich auch in meinen Krimis drin. Also im ersten, im Tod im Reihenfall, kommt die Anna Galati und rächt den Tod ihrer Nichte, weil sie weiß, mit dem Recht ist dem nicht beizukommen, aber sie will Gerechtigkeit. Und die beiden Pole sind sehr interessant bei Krimis, finde ich.
Ja, bei Dürrenmatt ist es natürlich immer ein ganz, ganz zentrales Thema, also Schuld und Sühne wie viel Macht und wie viel Möglichkeit haben überhaupt die Instanzen und wann ist Selbstjustiz legitim oder nicht?
Genau.
Also ich glaube, das ist in vielen Krimis natürlich ein Thema, weil natürlich oft auch damit einhergeht, dass die ermittelnden Kommissare irgendwann ja so viele mit dem Unrecht davonkommen sehen dann selbst irgendwo verkommen und auch dadurch, dass sie sich in diesem Milieu begeben und so nah dran sind an dem Rechtsbruch und an der Kriminalität natürlich selbst auch zu dunklen Figuren werden, also so dieses Schemata von Gut und Böse dann vielleicht nicht mehr so klar funktionieren. Ja, ja. Also für den Leser wird's ja gerade dann spannend.
Genau. Ne? Und sie werden auch immer einsamer. Also ihnen fehlt immer mehr das Netz, das sie auffangen könnte. Und da kriegt man Schiss um die Hauptfigur und das ist immer gut für einen Krimi. Mhm.
Tatortkommissare. Wer sind denn für dich zum Beispiel die Tatortkommissare, denen du am liebsten zuschaust?
Ich muss ja was gestehen, ich schaue fast nie Tatort. Ich habe das irgendwann mal verpasst und ich schaue das eigentlich gar nicht wirklich.
Das ist interessant.
Ja,
das hätte
wirklich.
Ich jetzt nicht erwartet.
Ja, ja. Also ich habe jetzt ein paar Mal diese Schweizer Tatorte geschaut. Ich finde die Schauspielerinnen super, die Geschichten.
Also jetzt die aktuellen Zürcher-Fälle mit den beiden Frauen.
Ja, ich finde die wirklich gut, wie die spielen, aber die Geschichten, ich weiß nicht. Am Schluss habe ich immer das Gefühl, ich müsste was gelernt haben. Es ist ein bisschen, wir haben eine Spur Pädagogik drin und das finde ich blöd bei Krimis.
Mhm. Ja, ich glaube, das unterscheidet auch die deutschsprachigen Produktionen von vielen englischen oder amerikanischen Stoffen, wo es weniger jetzt um Gesellschaftsdidaktik geht sozusagen.
Ja, genau.
Also ich liebe ja zum Beispiel, sind sehr brutale Krimis, aber diese Luther-Krimis von der BBC mit dem Idris Elba als Ermittler, die sind wirklich so das ist wirklich jenseits von Gut und Böse.
Ja, ja, genau.
Und der ermittelnde Kommissar natürlich auch. Also wirklich jemand, der überhaupt nicht mehr auf der Seite, also eigentlich keinerlei Rechtfertigung hat, überhaupt auf der Seite des Rechts zu stehen.
Und man möchte auch nicht unbedingt sein Freund sein, gell? Das ist
verrückt. Überhaupt nicht.
Aha.
Ja. Und damit kommen wir wieder zu Dürrenmatt, der Richter und sein Henker. Sollten Sie das Buch noch nicht kennen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werde ich Ihnen jetzt ganz viel spoilern und Ihnen auch erzählen, worum es geht, weil die Frage des Whodunit, also des Ermittelns der Täterfigur, eigentlich auch von Dürrenmatt schon ganz am Anfang ziemlich ad absurdum getrieben wird. Worum geht's? Also, es wird ein Polizeileutnant tot in seinem Wagen aufgefunden, der Polizeileutnant Schmied. Er wurde erschossen und die Ermittlungen übernimmt der Kriminalkommissar Bärlach, der mittlerweile schon im gesetzten Alter ist und auch schwer krank ist. Und auf seinen eigenen Wunsch lässt sich der Kommissar Bärlach einen jungen Polizisten an die Seite stellen, den Herrn Chanz. Schnell ist ein Hauptverdächtiger gefunden, nämlich ein gewisser Gastmann. Und mit Gastmann verbindet Bärlach eine 40-jährige Fehde. Die beiden kennen sich aus Istanbul, aus den Spelunken der Stadt, wo Bärlach einen Auftrag hatte, um die türkischen Behörden in Kriminalistik zu schulen und Gastmann seine ersten Sporen abverdient hat in der Unterwelt. Und damals in Istanbul haben Bärlach und Gastmann eine Wette eingegangen. Gastmann hat damals behauptet, dass sich ein Verbrechen so perfekt planen und ausführen lässt, dass es niemals aufgeklärt oder bestraft werden kann. Bärlach hat dem widersprochen, hat gesagt, das stimmt nicht. Und daraufhin hat Gastmann vor den Augen von Kommissar Berlach einen Mann ins Wasser gestoßen, der dann ertrunken ist. Dieser Mann war aber in finanziellen Problemen und suizidär und somit konnte dem Gastmann dieses Verbrechen nie nachgewiesen werden. Berlach hat diesen Gastmann 40 Jahre lang verfolgt und hat jetzt die Möglichkeit, ihn zur Strecke zu bringen und zu richten für einen Mord, den er eigentlich gar nicht begangen hat. Er hat also die Chance, Gastmann zu Fall zu bringen und er nimmt den Chance, der eigentlich der Mörder ist, damit als Instrument zur Hilfe und bringt den zur Strecke. Also, der Ermittler geht über Leichen, setzt sich weit über Recht und Gesetz hinweg und die Gerechtigkeit wird eigentlich als Mythos entlarvt. Also eigentlich existiert Gerechtigkeit nicht, sondern es existiert nur Rache. Der Richter und sein Henker, der erste Roman von Friedrich Dürrenmatt, 1951 geschrieben, wie vorhin erzählt, als Broterwerb für den Beobachter, als Fingerarbeit geschrieben, gilt heute immer noch als einer der beliebtesten und besten Kriminalromane der deutschsprachigen Literatur. Wurde etliche Male verfilmt, zum Beispiel 1975 mit Maximilian Schell. Es gibt auch Opernfassungen vom Richter und sein Henker, wo ich mich frage, wie funktioniert das? Im Klappentext meiner Ausgabe von Rowohlt, da heißt es, und das fand ich jetzt spannend fürs Gespräch mit dir, einer der interessantesten zeitgenössischen Vertreter bereichert die deutsche Literatur mit diesem spannungsreichen Roman um ein Genre, das sie kaum kennt, um den der Tradition Chestertons und Graham Greenes folgenden literarischen Kriminalroman. Chesterton ist interessant. Chesterton ist der Autor, der den Pater Brown erfunden hat. Die Urfigur des ermittelnden Pfarrers, der natürlich als Gottesvertreter auf Erden dazu da ist, Gerechtigkeit herzustellen. Mhm. Bei Dürrenmatt ist es natürlich, wird es noch viel, viel stärker unterlaufen. Also Dürrenmatt hat eigentlich da einen Kommissar, der gar nicht ermittelt, sondern eigentlich nur pro forma vermittelt. Eine Figur, die alle Regeln der Kriminalistik unterläuft. Also die erste Szene im Richter und sein Henker, da wird dieses Auto gefunden mit dem erschossenen Schmied. Und das, was passiert, ist, der Polizist, der den findet, der sucht nicht das nächstgelegene Telefon und ruft am Posten an, dass diese Crime Scene gesichert wird, sondern er schiebt ihre Leiche vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz, schnallt sie an und fährt mit der Leiche nach Biel. Also er verwischt eigentlich sofort alle Spuren. Und wenn du so heutige Kriminalfilme oder so schaust, denkst du nur, oh Gott, das sind ja fürchterliche Ermittlungsmethoden. Dann stellt sich raus, der Lutz, der Chef von Berlach, der kommt ja gerade aus Amerika und hat die allerneuesten Methoden der Kriminalistik gelernt und sagt, was habt ihr denn da in Bern bitte für einen Saftladen? Und den Berlach interessiert das alles überhaupt nicht. Und Dürrenmatt schildert das mit einer wunderschönen Lakonie, mit einer wunderschönen Form. Es gibt einen ganz kurzen Dialog, den ich da kurz vorlesen möchte, Seite 20, wo sie dann drüber rätseln, wie ist es zugegangen? Wie wurde der ermordet? Da hat der Chance, der es ja eigentlich weiß, kommt dann mit einer Theorie, ja, die Kugel wurde hier und dort gefunden. Dann sagt der Chance, Chance gab zu bedenken, dass Schmied unter seinem Mantel einen Gesellschaftsanzug getragen hatte. Das wusste ich ja gar nicht, sagte Berlach. Ja, haben Sie denn den Toten nicht gesehen? Nein, ich liebe die Toten nicht. Sie hat sich die Leiche nicht mal angeschaut. Aber es stand doch im Protokoll. Ich liebe Protokolle noch weniger. Das ist so Dürrenmatt in zwei Sätzen. Ja, ne? So diese Form, sich einfach dem komplett zu verweigern. Mhm. Und du merkst natürlich als Leser, schon da, also schon nach 20 Seiten, merkst du eigentlich, Moment mal, da ist, also dieser Ermittler, da ist was faul. Also der verfolgt eigentlich gar nicht. Also der wird das Klischee nicht erfüllen,
ja, genau, des Kommissars. Ja, ja. Er manipuliert einfach die ganze Sache, damit sie ihm eigentlich zudient. Das macht er, das merkt man dann einfach mit der Zeit, wenn man liest, denkt, oh, ja.
Ja, also ich finde diese Lakonie und diese Ironie, die der Dürrenmatt hat, einfach wahnsinnig beeindruckend, auch in den anderen Werken. Es gibt ja dann noch den Verdacht und das Versprechen auch, die beiden anderen Berlach-Romane. Diese Form, diese Schilderung, und doch ist es dann wirklich große Dramatik auch. Und so diese Theater, es hat ja auch sehr, es ist sehr theaternah. Also es wundert mich nicht, dass natürlich Dürrenmatt, Schulstoff, Schullektüre, dass man das auch im Theater macht, ist ja auch irgendwo eine marketingtechnische Überlegung. Aber es wundert mich auch nicht, dass die Romane immer wieder aufs Theater kommen.
Ja,
weil
das stimmt.
die Schilderungen, die da vorkommen, das ist wirklich wie Bühnenbilder. Mhm. Also ich habe eine weitere Szene mitgebracht. Das ist die Schilderung der Beerdigung, und der, wie Berlach, Lutz und Chanz der Frau des ermordeten Schmied kondolieren. Chanz verbeugte sich, Lutz nickte, der Kommissär verzog keine Miene. Er schaute zu den anderen hinüber, die ums Grab standen. Alles Polizisten, alle in Zivil, alle mit den gleichen Regenmänteln, mit den gleichen steifen schwarzen Hüten, die Schirme wie Säbel in den Händen. Fantastische Totenwächter, von irgendwo herbeigeblasen, unwirklich in ihrer Biederkeit. Und hinter ihnen, in gestaffelten Reihen, die Stadtmusik. Überstürzt zusammengetrommelt, in schwarz-roten Uniformen, verzweifelt bemüht, die gelben Instrumente unter den Mänteln zu schützen. So standen sie alle um den Sarg herum, der da lag. Eine Kiste aus Holz, ohne Kranz, ohne Blumen, aber dennoch das einzig Warme, Geborgene in diesem unaufhörlichen Regen, der gleichförmig plätschernd niederfiel, immer mehr, immer unendlicher. Der Pfarrer redete schon lange nicht mehr. Niemand bemerkte es, nur der Regen war da, nur den Regen hörte man.
Ja, wunderbar.
Das ist schon groß, oder?
Ja, ja. Ja, es ist ein Riesenbild der Trostlosigkeit.
Großartig.
Das ist genial.
Ja, also das ist natürlich das, was Dürrenmatt, also Richter und sein Henker, das hat 100 Seiten, das liest du in drei, vier Stunden.
Ja, ja.
Ja? Und es ist so, in diesen Bildern, in dieser, er braucht einfach wenig Worte, um ganz, ganz viel zu erzählen.
Das ist
also das finde ich bei Dürrenmatt einfach wahnsinnig beeindruckend.
Ja.
Und eben auch so diese Zusammenfassung ganz am Ende, wo Berlach auf Gastmann trifft, der sagt dann einfach: Du wirst mich nicht töten, ich bin der Einzige, der dich kennt, und so bin ich auch der Einzige, der dich richten kann. Ich habe dich gerichtet, Gastmann, ich habe dich zum Tode verurteilt. Du wirst den heutigen Tag nicht mehr überleben. Der Henker, den ich ausgesehen habe, wird heute zu dir kommen. Er wird dich töten. Und das muss nun eben einmal in Gottes Namen getan werden. Fertig.
Ja, schön, wunderbar. Ja.
Und das ist eigentlich, also wenn du dir nur die Dialoge anschaust, das ist natürlich sehr nah bei den Theaterdialogen von Dürrenmatt.
Ja, ja.
Du bist ja gerade, inszenierst ja gerade in Bülach, hast du mir erzählt, inszenierst gerade den Besuch der alten Dame.
Ja, ja,
da
genau.
Ist es ja auch so diese Sätze, 1 Million für Güllen, 1 Milliarde für Güllen, 1 Milliarde für Alfred Ill.
Ja,
so.
Genau.
Es ist ganz, ganz wenig und trotzdem knallhart auf den Punkt gebracht.
Ja, ja, und auch dort ist immer die Dorfmusik, die was spielen muss. Die ganz trostlose Sache. Ja.
Ja. Ja. Was erwarten wir von dir als nächstes? Gibt es noch ein, du hast vorhin erzählt, dein Roman Rheinfall Rache ist der letzte in dieser Tetralogie.
Sind ja, ja,
vier,
genau.
Vier
genau.
Bücher. Kommt da noch was weiteres? Oder
es kommt was weiteres.
Du
es ist halt. Die Verlage wollen ja Bücher haben, die sich verkaufen. Und Schaffhausen ist so für die Regio-Krimi ein ziemlich kleiner Markt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich versuche es mal mit Zürich. Also jetzt habe ich eine Ermittlerin aus Zürich. Das ist die Eliza König. Das habe ich jetzt fertig geschrieben und ich suche jetzt irgendwelchen, vielleicht auch einen neuen Verlag, ich weiß noch nicht genau. Die Geschichte geht so, da haben ein paar Studenten, es ist eigentlich eine Schnapsidee, die haben ein bisschen viel gebechert und so und denken, ja, Klimawandel und so weiter und so fort. Und sie eröffnen eine Crowdfunding-Plattform im Darknet, wo Geld gesammelt wird, damit man Killer bezahlen kann, die Klimakiller umbringen. Das ist so die Geschichte. Und einer von diesen Studenten ist der Sohn dieser Eliza König, dieser Polizistin. Und sie muss dann ermitteln und auch gegen ihren eigenen Sohn und nimmt dann den in Schutz natürlich. Und so geht es dann weiter.
Ah, und das ist, also das Manuskript ist fertig?
Das ist fertig. Das ist jetzt bei Literaturagenturen. Mal schauen, ob das jemanden interessiert.
Ah, da sind wir gespannt.
Ich auch.
Ja. Und gleichzeitig bist du auch dran an einem Drehbuch dafür, hast
du
mir erzählt.
Ja,
genau. Ja. Ja. Ja, das heißt, wer weiß, vielleicht haben wir dann auch einen Stoff und einen Ermittler bzw. eine Ermittlerin von Walter Millens bald auf den Bildschirmen. Und so wie ich es wahrnehme, ist auch diese Eliza König, keine schillernde Vertreterin von Recht und Ordnung, sondern dadurch, dass ihr Sohn da eh schon befangen ist, ist da auch schon in einer ziemlichen Grauzone drin.
Ja, ja, genau. Sie bewegt sich auch sonst in einer Grauzone, weil als Polizistin verdient man ja nicht so viel. Und sie verdient sich ihr Zubrot. Sie hat eine Freundin, die arbeitet in einem, Frauenhaus. Und das ist auch ein bisschen aussichtslos mit den gewalttätigen Männern. Und sie verdient sich ihr Zubrot damit, dass sie diese Männer so einschüchtert, dass sie wirklich die Finger lassen von weiteren Gewalttaten. Also, ja. Also, es ist so eine sehr zwieschwältige Figur, aber cool.
Ja, also auch da wieder eine Bärlachsche Figur, die das Recht dann einfach in die eigene, in die eigene Hand nimmt.
Ja.
Ja, hochinteressant. Vielen Dank, Walter, für deine Zeit.
Danke auch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war auch schon die mittlerweile 52. Folge unseres Podcasts Drehbühne. Ich danke herzlich Walter Mills für seine Zeit und empfehle Ihnen natürlich neben der nochmaligen Lektüre von Friedrich Dürrenmatt, Der Richter und sein Henker, unbedingt die Krimis von Walter Mills, erschienen im Emons Verlag und zu finden in jeder gut sortierten Buchhandlung, insbesondere in Schaffhausen. In unserer nächsten Folge widmen wir uns dann der nonverbalen Kommunikation bzw. der Frage, wie Theater ganz ohne den Einsatz des gesprochenen Wortes möglich ist und wie es ganz zauberhafte Momente möglich macht. Das Ganze anlässlich des Gastspiels der Familie Flöz Anfang April mit dem Stück Feste. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich auf die Begegnung mit Ihnen bei uns im Stadttheater. Und natürlich auch auf die Begegnung mit dir, Walter. Ich hoffe, du wirst dir den Richter und seinen Henker nicht entgehen lassen und lade dich hiermit herzlich dazu ein.
Danke.
Und ja, alles Gute und bis bald.
Danke. Danke. Schönen Tag.
Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.